Schaden macht klug. Ja, das stimmt. Aber man muss nicht jeden Fehler selbst machen. Aus den Erfahrungen anderer lernen ist immer eine gute Alternative und für Unternehmen eine preiswerte Investition. Sie hören den Podcast von Horizons Maritime Services. Mein Name ist Burkhard Müller. Ich bin Kapitän und arbeite für das Beratungsunternehmen Horizons Maritime Services. In kurzen Folgen möchte ich mit Ihnen meine Erfahrungen im Risiko- und Krisenmanagement teilen, die Ihnen und Ihren Unternehmen helfen können, Schäden, Unfälle und Krisen zu vermeiden oder diese erfolgreich zu bewältigen, wenn sie unvermeidbar doch eingetreten sind. Guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Krisenmanagement, Herausforderung und Chance. Heute geht es um ein Thema, das viele als besonders schwierig empfinden und das wie ein schier unbezwingbarer Berg vor einem zu stehen scheint. Krisenszenarien. Es gibt so viele verschiedene Szenarien. Aber auf welche Krisenszenarien bereite ich mein Unternehmen und vor allen Dingen wie vor? Im heutigen Podcast wird es dabei um folgende Themen gehen. Noch einmal Auslöser von Unternehmenskrisen, relevante Szenarien für Unternehmen in Deutschland und das Thema Clusterung von Einzelszenarien zu Gruppen. Also, was kann zu einer Unternehmenskrise führen? Welche Auslöser, welche plötzlichen Änderungen in unserem Umfeld können das Erreichen der Ziele meiner Geschäftsprozesse akut gefährden oder gar unmöglich machen? Im Allgemeinen teilen wir die Auslöser von Unternehmenskrisen in folgende drei Kategorien: den Störfall, den Notfall und die Katastrophe. Beispiele für diese drei Kategorien sind beim Störfall lokaler Stromausfall, Störungen in der Wasserversorgung oder der Abwasserentsorgung, Ausfall von Lüftung, Ausfall von Klimaanlagen in Gebäuden etc. Notfall, ja, kennen wir alle. Verkehrsunglücke, Unglücke bei Bus, bei Bahn, auf See, Schiffsunglücke oder Flugzeugabstürze, Unfälle in der Luftfahrt, Brände, Explosionen, wie gerade die verheerende Explosion in Beirut, Brückeneinstürze, Ausbruch ansteckender Krankheiten etc. Und natürlich Naturkatastrophen, Wirbelstürme, Starkregen, Überschwemmungen, Vulkanausbrüche, Erdbeben, Tsunamis und so weiter. Was ist aber nun relevant für mein Unternehmen, für meine Organisation? Die Beispiele der jüngsten Vergangenheit zeigen, dass es Veränderungen gibt, die rasend schnell die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben eines ganzen Landes erfassen, beziehungsweise die ganze Welt. Die Coronavirus-Pandemie lehrt uns gerade, dass die weltweite Ausbreitung des Virus nicht gleichbedeutend ist mit sinnvollen und zielgenauen Gegenmaßnahmen, um dieser Krise zu begegnen. Die Herangehensweise, das Krisenmanagement in der sogenannten Covid-19-Pandemie, sind, wie wir alle wissen, in den Ländern doch erheblich unterschiedlich und reichen von flächendeckendem Lockdown, wie in Deutschland, über Isolation und Begrenzung lokaler Ansteckungsherde, wie in Japan und anderen asiatischen Ländern praktiziert, bis hin zum Ansatz der Schaffung von Herdenimmunität, bei dem die Weiterverbreitung des Virus nicht aktiv bekämpft wird, um eine möglichst schnelle Durchseuchung und damit Immunisierung der Bevölkerung zu erreichen. Länder, die das versucht haben, sind zum Beispiel die Niederlande, Schweden und auch Boris Johnson hat für das Vereinigte Königreich diese Strategie zumindest eine Zeit lang verfolgt. Der Grund für diese völlig unterschiedlichen Formen des Krisenmanagements ist, dass die Länder der Welt und selbst die WHO keinen vorgedachten Plan für eine weltweite Pandemie hatten und haben. Und damit automatisch auch keinen Plan von Gegenmaßnahmen, sodass das Managen dieser Krise lokal unterschiedlich und damit reaktiv erfolgt. Als anderes Beispiel die verheerende Explosion von über 2000 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen von Beirut führten sofort zu einer massiven Krise der Stadtverwaltung von Beirut, hervorgerufen durch die massiven Zerstörungen, wobei sich diese Krise in Beirut wiederum sehr schnell zu einer politischen Krise des ganzen Landes Libanon weiterentwickelt hat. Die Auswirkungen dieser Explosion außerhalb des Libanon, zum Beispiel auch auf Deutschland und auf in Deutschland ansässige Unternehmen, sind ganz anders, sind partiell und lassen sich in vorgedachten und geplanten Krisenszenarien gut managen. Wir wollen nun darauf schauen, dass wir aus der Vielzahl der möglichen Szenarien in allen drei Kategorien für in Deutschland ansässige Unternehmen relevante Szenarien herausfiltern. Wie gehen wir dabei vor? Ausgangspunkt ist immer die Ist-Analyse der geschäftlichen Tätigkeit des Unternehmens oder die Kernleistung einer Organisation, wie zum Beispiel einer Bildungseinrichtung oder einer Verwaltung. Aus der Analyse des oder der Kerngeschäftsprozesse leiten sich die unternehmens- oder organisationsrelevanten Krisenszenarien ab. Der Pkw-Hersteller mit Zulieferern aus der ganzen Welt hat andere Störgrößen, die zu Krisen führen können, als die Universität, deren Kernprozess das Vermitteln von Wissen und das Qualifizieren von Fach- und Führungskräften ist. Im zweiten Schritt ist es sinnvoll, die Störgrößen für die Kernprozesse in interne und externe Störungen zu unterteilen. Interne Störgrößen sind die, die Mitarbeiter und eigene Infrastruktur betreffen. Geht man dann durch die drei Kategorien der möglichen Auslöser von Krisenszenarien, findet man sehr schnell die relevanten Szenarien für einen selbst heraus. Hier gibt es große Überschneidungen, unabhängig von der Art des Unternehmens oder der Organisation. Szenarien, in denen Störungen in der Infrastruktur oder der Ausbruch ansteckender Krankheiten dazu führen, dass Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum ihre Arbeit oder ihre Dienstleistung nicht am regulären Arbeitsort erbringen können, sind für eine Universität oder Stadtverwaltung genauso relevant für ein Unternehmen des produzierenden Gewerbes. Die Krisenszenarien und die notwendigen Gegenmaßnahmen werden hier sicher ganz ähnlich sein. Die größten Unterschiede in den zu betrachtenden Krisenszenarien gibt es bei der Überprüfung der externen Störgrößen, die auf meine Kernprozesse einwirken. Die Naturkatastrophe irgendwo im Ausland, die beim Auswärtigen Amt und bei vielen Reiseveranstaltern zur sofortigen Aktivierung der Krisenstäbe führt, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit für einen in Deutschland ansässigen Lebensmittelhersteller oder eine kommunale Verwaltung keinerlei Relevanz. Auch für die Bewertung der externen Störgrößen bei der Definition der relevanten Krisenszenarien macht es sich bezahlt, einer feststehenden Bewertungsstruktur zu folgen, die für die Bewertung der unterschiedlichen Szenarien der Störgrößen in immer gleicher Art und Weise abgearbeitet wird. Diese Struktur wiederum leitet sich von der bereits besprochenen Priorisierung von effektivem Krisenmanagement, also der notwendigen Gegenmaßnahmen, ab. Hier nochmal zur Erinnerung: Prio 1, Sicherheit und Gesundheit von Menschen, Mitarbeiter, Kunden, Vertragspartner. Prio 2, Rettung und Sicherung von Sachwerten. Prio 3, Schutz und Erhaltung der Umwelt. Um nun aus den in diesem Arbeitsschritt definierten unternehmensrelevanten Krisenszenarien praktikable und verständliche Arbeitsprozesse für den Krisenstab abzuleiten, Prozeduren festzuschreiben, Checklisten und andere Hilfsmittel zu erstellen, sollte man die Szenarien auf Ähnlichkeit von Merkmalen untersuchen, die immer die gleiche Gegenmaßnahme erfordern. Wenn es solche Ähnlichkeiten gibt, lassen sich die Szenarien zu Clustern zusammenfassen. Zum Beispiel, für einen Reiseveranstalter ist es wahrscheinlich unerheblich, ob die Naturkatastrophe im Zielgebiet seiner Kunden ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch oder eine Überschwemmung ist. Die einzuleitenden Maßnahmen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit ähnlich oder gleich sein. Im ersten Schritt sicherlich Organisation von Hilfe vor Ort, im zweiten Schritt Heimholung der Betroffenen und im dritten Schritt Nachsorge und Betreuung der Betroffenen nach ihrer Rückkehr. Also lassen sich doch diese Szenarien unter dem Cluster Naturkatastrophe im Zielgebiet zusammenfassen. Eine andere Kenngröße für die Clusterung von Szenarien ist die Schwere ihrer Auswirkungen. Wenn wir beim Beispiel eines Reiseveranstalters bleiben, ist es natürlich erheblich, ob 10, 100 oder 1000 und mehr Reisende von dem Ereignis betroffen sind. Demzufolge sollte die zweite Dimension der Clusterung der Grad der Auswirkung eines Krisenszenarios sein, die je nach Auswirkung auf betroffene Personen dann definiert werden muss. Zum Beispiel Anzahl der betroffenen Personen, Anzahl von Verletzten, Anzahl von Toten und so weiter. Mit diesen zwei Dimensionen, Art des Krisenszenarios, die wir mal mit Buchstaben A, B, C und so weiter bezeichnen, und Schwere der Auswirkungen, die wir mit Ziffern in Schweregrade 1, 2, 3 einteilen, lässt sich dann eine Szenarienmatrix entwickeln, mit der eine Vielzahl unternehmensrelevanter Einzelszenarien zu deutlich geringeren Zahlen von Szenariengruppen zusammengefasst werden kann, die immer die gleichen Aktivitäten des Krisenstabes erfordert. Wir landen dann bei Szenariengruppen A 1, 2, 3, B 1, 2, 3 und so weiter. In der Erarbeitung des Krisenmanagements für eine Kreuzfahrtreederei ist es uns gelungen, die vielen unterschiedlichen Krisenszenarien zu 15 Clustern zusammenzufassen und daraus für die Mitarbeiter des Krisenstabes einen sogenannten Krisennavigator im Kreditkartenformat zu erstellen. Ein kleines Hilfsmittel, das sich aber sehr bald nach seiner Einführung als recht wertvoll erwies. Zusammenfassend muss ich sagen, dass die eben besprochene Analyse der möglichen Störgrößen, die so gravierend auf die Kernprozesse eines Unternehmens oder einer Organisation einwirken, dass daraus Krisen entstehen, ein maximal erfolgskritischer Arbeitsschritt für die Erstellung effektiver Krisenmanagementstrukturen und Abläufen ist. Man kann sich hier verzetteln und in Einzelheiten verlieren oder auf der anderen Seite zu oberflächlich und zu generalisierend bleiben, sodass Arbeitsabläufe und Hilfsmittel für die Krisenstabsarbeit nicht zielführend für schnelles und effektives Management dieser Krisen sind. Weiterhin zeigt sich in der Regel erst beim Trainieren von Krisenstabsarbeit, ob definierte Abläufe funktionieren, ob erstellte Hilfsmittel wirklich helfen oder unbrauchbar sind. Die Arbeitsabläufe, die in Prozeduren festgeschrieben werden, müssen klar verständlich sein und nach entsprechendem Training den Mitarbeitern Handlungssicherheit geben, insbesondere für das Einleiten von Erstmaßnahmen. Checklisten müssen so klar strukturiert und einfach in ihrer Handhabung sein, dass jeder Mitarbeiter auch unter Höchststress, also in Situationen, in denen er sozusagen nicht weiß, wo ihm der Kopf steht, mit Hilfe einer Checkliste im Read-and-Do-Verfahren notwendige Handlungsabläufe einleiten kann oder bereits eingeleitete Maßnahmen auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen kann. Da Checklisten ein sehr wichtiges Thema für ein effektives Krisenmanagement sind, werden wir uns in der nächsten Folge sehr detailliert mit diesem Thema befassen. Aber der Anfangspunkt eines Trainings- und Korrekturprozesses, der zu effektiven Krisenmanagementstrukturen führt, ist die Definition der gerade besprochenen Szenarien. Worauf muss ich mein Unternehmen und mich selbst vorbereiten? Das ist die Kernfrage. Übrigens hat sich aus dem Bereich der Naturkatastrophen in Deutschland die lokale Überschwemmung infolge von Starkregen als Schadensursache Nummer 1 entwickelt und sollte bei den möglichen Krisenszenarien berücksichtigt werden. Ich musste da auch meine eigenen Erfahrungen machen. In meinem privaten Krisenmanagement, in der Bewertung möglicher Gefahren für das Haus, in dem ich in der Nähe von Rostock mit meiner Familie lebe, habe ich eine flächendeckende Überschwemmung in unserem Wohngebiet, die zur Überflutung des Kellers unseres Hauses führen könnte, als, sagen wir mal, unrealistisch ausgeschlossen. Die Starkregenfälle des Sommers 2011, die in und um Rostock zu lokalen Überschwemmungen führten, haben mich dann eines Besseren belehrt. Also, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und nothing is perfect. Aber wer auf die Zukunft vorbereitet sein will und mögliche Krisen mit Weitblick managen will, der muss, angefangen bei den Krisenszenarien, vordenken, vorbereiten, implementieren, trainieren. Das ist und bleibt der Weg. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Ihnen diese Folge hilfreiche Hinweise und Anregungen für Ihr Unternehmen gegeben hat, obwohl mir klar ist, dass das heutige Thema im Rahmen eines Podcasts schwierig zu betrachten gewesen ist. Gemeinsame Arbeit in einer Projektgruppe mit Unterstützung erfahrener Berater haben in der Vergangenheit geholfen, die besten Ergebnisse zu erzielen. In der nächsten Woche wird es um das Krisenhandbuch und um Checklisten gehen. Ist das Krisenhandbuch ein effektives Arbeitswerkzeug für die Krisenstabsmitarbeiter oder nur ein Sammelsurium von Telefon- und Checklisten und damit ein unbrauchbares bürokratisches Monster? Checklisten. Warum brauchen wir Checklisten? Wie gehen wir mit Checklisten um? Das sind Fragen für die nächste Folge. Also, ich hoffe, Sie hören wieder rein. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat und die Informationen hilfreich für Sie waren, sagen Sie es gern weiter und hören Sie wieder rein zur nächsten Folge in einer Woche. Haben Sie Fragen, Kritiken oder Hinweise? Oder wenn Sie mehr wissen wollen, schicken Sie mir eine E-Mail an podcast@krisenfachmann.de. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihr Burkhard Müller.